Eine Frau braucht Geld und ein Zimmer für sich allein. Das hat Virginia Woolf vor fast 100 Jahren gefordert. Und dieser Podcast soll so ein Zimmer sein. Ein Raum, der uns Frauen gehört, wo sich unterschiedliche Generationen austauschen können. Und zwar auch über Dinge, über die man eigentlich nicht spricht. Wie Geld. A room for your voice and a space for your mind. Cause we need to make choices, our fates intertwined. We deserve independence, I'm not free. While any woman is unfree, it's not just a sentence. Mein Name ist Paula Lochte und das ist Ein Zimmer für uns allein. Der Podcast vom Instagram-Kanal Frauengeschichte. Und dort haben wir gefragt, wie wichtig es euch ist, als Frau finanziell unabhängig zu sein.
Für mich ist finanziell unabhängig zu sein so wichtig wie atmen zu können. Es bedeutet für mich absolute Freiheit.
Mir ist es, ehrlich gesagt, enorm wichtig, finanziell unabhängig zu sein. Ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich Unternehmerin geworden bin und auch als Mutter Unternehmerin geblieben bin.
Finanzielle Unabhängigkeit ist mir sehr wichtig. Und das hat wahrscheinlich auch schon damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin, dass ich immer von meiner Mutter mitgekriegt habe, wie unzufrieden sie damit war, dass die eben so viel weniger verdient hat.
Wenn du finanziell abhängig bist, dann bist du nicht du selber.
Das waren jetzt Statements aus unserer Frauengeschichte-Community von unserem Instagram-Kanal. Und ich fand ganz interessant, euch zu beobachten beim Hören, Renate, Michaela, aber ihr habt beide genickt. Könntet ihr euch mal kurz selbst vorstellen? Was bedeutet euch finanzielle Unabhängigkeit?
Mein Name ist Renate Maltri. Ich bin Fachanwältin für Erbrecht, Fachanwältin für Familienrecht, bin in Ingolstadt aufgewachsen und ich bin von Anfang meiner Berufstätigkeit dafür eingetreten, dass Frauen finanziell unabhängig werden, dass sie für ihr Alter Vorsorge treffen. Ich hätte mir es für mich selbst nicht anders vorstellen können. Das war für mich einfach immer oberste Priorität.
Also für mich ist dasselbe. Es ist so wichtig wie das Atmen. Aber ich bin einfach überhaupt nicht so erzogen worden. Ich bin Michaela Struck von Winz, bin in München aufgewachsen, bin jetzt 54 Jahre alt, habe 2 Kinder und arbeite heute als Executive Director bei einer PR-Agentur. Meine Mutter war extrem unselbstständig, die hätte nicht leben können ohne die Unterstützung meines Vaters. Und mein Vater hat die Familie verlassen und ich habe mit angesehen, was das macht. Mit jemandem, wenn er gar nichts mehr hat. Also sie wurde unterstützt, mein Vater hat schon gezahlt, aber es ist ja wie, als wäre die Existenz weg. Die Existenzberechtigung und auch in den 80er Jahren auch ein bisschen die Würde und die ganze Daseinsberechtigung war weg. Meine Mutter ist einfach zusammengebrochen und ich habe dagegen dann eben sehr rebelliert und das hat mir immer Angst gemacht, dass ich genau da landen könnte. Aber beigebracht, wie ich mit Geld umgehe, hat mir niemand. Und ich habe das sehr, sehr schwer lernen müssen.
Michaela, ich würde gerne so Schritt für Schritt in deine Geschichte eintauchen. Wie wächst du auf?
So nach außen war das ja alles perfekt. Mein Vater war Jurist, meine Mutter war Hausfrau, hat ein bisschen als Turnlehrerin gearbeitet, so als Hobby und es war immer genug Geld da, es war sehr behütet.
Ihr wohnt in einer großen, schönen Wohnung.
Ja, mit Blick auf den frisch gebauten Olympiaturm. Mein Vater hat auch noch als Stadionsprecher bei den Olympischen Spielen gearbeitet.
Ja, 70er Jahre, Olympische Spiele in München.
Genau, also es war sehr, ja, es war eine tolle Kindheit.
Dein Vater, die ganze Familie war sportbegeistert. Du hast ein Foto mitgebracht. Ich gebe es mal rüber. Ihr steht auf dem Tennisplatz, alle in Schneeweiß gekleidet, du vorne am Netz in so einem Tenniskleid und ja, ich sag mal, vielleicht 6 Jahre alt?
Ja, 5, 6 Jahre alt. Ich war immer das Tennisballmädchen und musste.
Du bist das Mädchen da vorne.
Ich bin das Mädchen.
Du warst Tennisballmädchen. Ja. Du warst da begeistert. Okay.
Es sieht erstmal sehr idyllisch aus.
Ja, es war sehr idyllisch. Ich kann also nur sagen, das war sehr, sehr schön. Obwohl es daheim natürlich schon gebröckelt hat. Also meine Mutter oft sehr unglücklich war, mein Vater viel unterwegs.
Es klingt auch tatsächlich so ein bisschen wie so eine Bilderbuchfamilie, aber dieses Bild, das bekommt dann tatsächlich Risse. Da bist du so 13 Jahre alt und deine Mutter, die ist auf Kur und du bist allein zu Hause mit deinem Vater. Es ist ein Sommerabend, Anfang der 80er Jahre und du willst eigentlich schon schlafen gehen. Aber du stehst dann doch nochmal auf.
ja, ich stehe auf, weil ich höre, dass mein Vater telefoniert und ich liebe dich ins Telefon sagt und ich natürlich denke, es ist meine Mutter.
Das heißt, du tappst ins Zimmer, gehst rein
und hab ihm den Telefonhörer aus der Hand genommen und sag, hallo Mama. Und es war nicht meine Mama. Und dann wurde aber nicht gesprochen. Ich bin tatsächlich dann einfach ins Bett.
Ihr habt erstmal kein Wort darüber gesprochen?
Nein, wir haben nie darüber gesprochen.
Auch später nicht?
Nee, nie.
Und deine Mutter, die ist ja auf Kur und kommt ja dann aber ein paar Tage später wieder.
Ja, und dann habe ich es ihr gesagt und dann hat die Welt einen sehr großen Riss bekommen und es hat dann noch bis Weihnachten gedauert, bis mein Vater am Weihnachtsabend ausgezogen ist. Das kam ja dann alles raus, ging schon 20 Jahre. Weit vor meiner Geburt hat er zwei Familien gehabt. Und ja, meine Mutter ist, also sie hat eigentlich bis zum Tag der Scheidung gehofft, dass er zurückkommt, dass das nicht das Ende ist. Meine Mutter ist am Tag der Scheidung zusammengebrochen, komplett. Und eigentlich nie wieder wirklich aufgestanden.
Und was hast du in dieser Zeit gefühlt?
Es war einfach eine große Lüge, alles. Und ja, für meine Mutter, ich habe da eben zusehen müssen, wie alles, was sie ausgemacht hat, eben dieses Ehefrausein, dieses Angesehene, wie das alles wegbrach. Und übrig geblieben ist nicht viel. Ich habe mir gewünscht, dass viel mehr Wut da ist. Viel, viel, viel mehr Wut. Geld war tatsächlich weniger das Problem. Mein Vater hat schon dafür gesorgt, dass wir genug Geld hatten. Aber ich habe nach dem Tod meiner Mutter viele Briefe gefunden, auch von meinem Vater, wo er sich dann erklärt, warum er jetzt nicht noch mehr zahlen kann. Er hat ja auch eine große Abfindung bezahlt, wo ich im Nachhinein weiß, die hat meine Mutter einfach ausgegeben. Also sie hat nie irgendwas angelegt. Sie war damals Mitte 40. Sie war nicht so alt. Sie hätte ja noch was machen können.
Also du hättest dir gewünscht, dass sie eben nicht liegen bleibt und auch in finanzieller Hinsicht irgendwie eigenständig wird. Mhm. Renate, was geht in dir vor, wenn du das, diese Geschichte hörst?
Ja, natürlich macht es mich auch irgendwie betroffen und ich merke auch, dass du immer noch sehr berührt bist. Und ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, also mit meinen Mandantinnen auch, das war relativ häufig, diese Doppelleben wurden häufig geführt.
Echt? Das klingt ja eigentlich wie aus einem Film.
Nee, aber das war wirklich häufig. Das war in der Zeit auch sehr häufig oder früher auch noch sehr häufig. Wir stellen das auch fest, da ich mache ja auch aus Erbrecht, dass es dann viele nicht-eheliche Kinder gibt. Ja, manche fallen dann vom Stuhl, wenn im Nachlass plötzlich ein nicht-eheliches Kind sich meldet und da ist, das die gar nicht wissen. Also das ist keine Seltenheit. Es gab ja dann in den 80er Jahren, und da denke ich, war das ungefähr so, oder?
Mitte der 80er.
In den 80er Jahren war dann der große Scheidungsboom, wo Frauen sich einfach auch getraut haben, sich scheiden zu lassen. Früher haben sie sich ja nicht getraut, sich scheiden zu lassen.
Ja, und da hat ja auch die Frauenbewegung auch einiges getan und überhaupt so Orte geschaffen, die solche Frauen auffangen sollen. Und da hast du dich auch engagiert, da kommen wir noch drauf.
Ja.
Jetzt würde ich aber gerne tatsächlich erstmal in deine Kindheit zurück,
gerne.
Renate. Und zwar, deine Kindheit und Jugend, die hast du ja in Ingolstadt verbracht.
Ja.
Erstmal, da bist du noch nicht geboren, da endet der Zweite Weltkrieg und dein Vater, der fährt nachts los und besorgt Stoffe und Garn.
Also der war in amerikanischer Gefangenschaft und 1946 ist er schon raus, was früh war damals. Und dann ist er auf den Markt gefahren und hat also alle möglichen Leute kennengelernt. Er war Textileinzelhandelskaufmann, so hat man es damals genannt. Und dann haben meine Eltern zusammen ein Geschäft aufgemacht in Ingolstadt. Und zwar war das 1949. Und haben quasi mit Null angefangen. Also die hatten, mein Vater kein Vermögen, meine Mutter auch nicht. Die waren 8 Kinder zu Hause. Und so sind sie gestartet.
Und 1953, da kommst du auf die Welt.
Genau. Das war so der Klassiker, vorne das Geschäft und hinten dann die Wohnung. Und da haben wir gewohnt, da bin ich auf die Welt.
Im Laden quasi.
Im Geschäft.
Du hast ein Foto auch
ein
dabei.
Ein Foto dabei. Da stehe ich mit meiner Mama hinter mir und da stehen wir hier vorm Laden. Ja, da war Büro oben drüber. Und
das unten im Erdgeschoss sind die Schaufenster. Und erstmal sehe ich ein altes Auto, so aus den 50er Jahren.
Ja, war und ganz stolz unser Auto. Ne?
Das war euer Auto.
Ja, klar.
Na klar. Und auch noch nicht, also nicht selbstverständlich damals ein Auto zu
war
haben.
War nicht selbstverständlich, aber das Auto war natürlich wichtig.
Und im Schaufenster sehe ich Stoffbahnen mit verschiedenen Mustern.
Ja, da gab es Stoffe und da gab es auch Wolle, Nähseiden. Also wir Kinder mussten dann Nähseiden zählen, wie Inventur war. Wir waren von klein auf, natürlich meine Schwester und ich, wir waren von klein auf dabei im Laden. Das war unser Leben, das hat für uns Kinder auch dazugehört. Ja.
Und dieser Laden, der wird auch immer größer.
Ja.
Es ist die Zeit vom Wirtschaftswunder.
Ja.
Und was ja tatsächlich besonders ist, deine Eltern, Mutter, Vater, haben diesen Laden gemeinsam geführt.
Ja.
Das ist ja in den 50er, 60er Jahren alles andere als eine Selbstverständlichkeit.
War für mich damals selbstverständlich. Heute sehe ich immer mehr, dass es nicht selbstverständlich war. Also die waren da sehr gleichberechtigt. Das heißt, zwar mein Vater war Inhaber, aber meine Mutter war angestellt, aber sie haben es völlig gleichwertig miteinander geführt. Also auch die komplette Planung des Unternehmens und die komplette Planung des Vermögens haben sie gemeinsam gemacht und uns Kinder einbezogen. Also wir sind am Sonntagvormittag nicht in die Kirche gegangen, sondern bei uns wurde am Frühstückstisch großes Frühstück gemacht. Den ganzen Vormittag wurde über das Geschäft geredet, über Finanzen. Rühreier gab es immer, das war auch so ein Muss. Und wir hatten auch relativ früh, weil meine Eltern gut verdient haben, gab es dann am Sonntag halt auch Wurst, das es ja sonst nicht gab. Und ja, da hat man einfach alles besprochen.
Das heißt, ihr habt so ein Ritual immer beim Sonntagsfrühstück?
Genau.
Da werden Sachen, auch Themen aufgetischt, die sonst also in anderen Familien auch als Tabu gelten. Das Sonntagsfrühstück ist auch gleichzeitig ein Gespräch über Finanzen und Geld.
Über Finanzen, über die Familie, über die Entwicklung des Vermögens. Also wir waren da völlig integriert. Ich fand das total spannend. Also mich hat das sehr interessiert.
Ich fand das sehr beneidenswert. Wir wären sehr gerne so aufgewachsen.
Wir haben auch in der Community vom Instagram-Kanal Frauengeschichte mal gefragt, wie war das eigentlich bei denen im Elternhaus? Und wir haben ganz unterschiedliche Antworten gekriegt von Frauen, die sind so zwischen Mitte 30 bis 70 und die haben uns Folgendes erzählt.
Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, dass in meinem Elternhaus überhaupt über Geld gesprochen wurde. Vielleicht galt eher das Prinzip, Geld hat man, aber man redet nicht darüber. Und nach meiner Wahrnehmung ist Geld auch heute noch ein großes Tabuthema.
Das Elternhaus bestand aus einer Frau, die alleinerziehend war und Verkäuferin. Das heißt, das Thema Geld war immer ein Thema im Sinne von Mangel.
Der größte Unterschied zu meiner Mutter ist, dass ich das Thema selbst in die Hand nehme und es ist immer ein Thema, was ich vor allen Dingen durchsteigen wollte.
Also in Sachen Geld mache ich vieles eigentlich ähnlich wie meine Mutter. Sie kann und konnte gut mit Geld umgehen und war in der Ehe mit meinem Vater auch für das gemeinsame Konto zuständig. In der Generation meiner Mutter war das aber eher unüblich, dass Frauen arbeiten und eigenes Geld verdienen. Oft waren sie ja eher für Haushalt und Kinder zuständig und bekamen dann das sogenannte Wirtschaftsgeld vom Ehemann zugeteilt.
Gab es da irgendwas, wo ihr euch drin wiedergefunden habt, Renate?
Also ich muss dazu sagen, meine Mutter hat das Geschäft mit meinem Vater mitgeführt und geleitet, aber sie hat auch zu Hause alles gemanagt.
Das heißt, einerseits führen die eine recht moderne Beziehung für diese Zeit, aber gleichzeitig muss man auch sagen, ja, deine Mutter hat eine Art Doppelbelastung. Sie
das
hat gearbeitet und sie hat auch sehr viel von der Care-Arbeit, würde man es heute nennen, gemacht.
Haushalt, Essen und so weiter, das war das Thema meiner Mutter. Und in meiner ersten Ehe habe ich das auch getan. War ich auch diejenige, die dann zwar beruflich genauso viel gemacht hat, aber rundum alles gemanagt hat.
Ja. Ja, also das auch, obwohl du eigentlich dachtest, ich bin da unabhängig, ich trete für Frauen ein, gibt es auch Fallen, in die du getappt bist.
Genau, aber ich habe gemerkt einfach, dass man in diese Rollenbilder, die man hat, wir haben einfach die Rollenbilder von unseren Müttern, Großmüttern, die sind da und die übernehmen wir ganz unbewusst.
In der Umfrage in der Community kam ja auch gerade raus, also dass manche einerseits sagen, ah, ich mache das genauso wie meine Mutter und andere sagen, ich mache das genau anders. Michaela, du hast angefangen zu rebellieren, auch gegen dieses Bild, was dir vermittelt wurde.
Ja, und wie? Erstmal habe ich mir gedacht, so nicht.
Ja, das ist doch,
also Hauptsache,
das ist doch
anders.
Hauptsache anders.
Ich habe mir nur gedacht, niemals darf jemand in der Lage sein, mir so den Boden wegzuziehen. Das darf nicht passieren.
Dass das so einfach dann doch nicht ist, darauf kommen wir noch. Du schmeißt die Schule, machst dann aber später dein Abitur nach und studierst dann Kunst.
Ja, erst Kunst und dann noch Kommunikationswissenschaften, ja.
Und während des Studiums verliebst du dich in einen Fotografen.
Mhm.
Du bist Anfang 20 und bekommst auch schnell mit ihm ein gemeinsames Kind. Ihr heiratet.
Ja, für meinen Vater kam es einfach nicht in Frage, nicht zu heiraten. In meiner Familie war es ein Riesending. Ja, ein Riesending.
Mhm. Und dann bist du also auf einmal in dieser Ehe und es kommt aber der Punkt, wo du merkst, diese Ehe, die zerbricht.
Ja, die ist dann auseinandergegangen und ich habe mich ja so als Künstlerin gefühlt und hatte dann halt eine sehr kleine Wohnung und auch mit Ölofen. Ich fand das immer so unter diesem künstlerischen Aspekt sehr charmant. Und ich habe dann relativ bald meinen zweiten Mann kennengelernt.
Aha.
Und ja, bin dann am Ende meines Studiums wieder schwanger geworden und habe nochmal geheiratet. Und ja, da bin ich dann in dieses ganz klassische Rollenmodell ein bisschen reingerutscht. Auch weil er sehr viel mehr Geld verdient hat wie ich. Ich habe aber auch nicht drauf geachtet, weil es war ja so, er hat ja auch alles bezahlt. Insofern, mein Geld war ein bisschen mein Taschengeld.
Dein Taschengeld?
Das war mein Taschengeld.
Ja, und das musst du mir erklären. Wie wird aus der freien Künstlerin auf einmal eine Frau, die sagt, okay, dann ordne ich mich jetzt unter. Du verdienst ja auch mehr Geld.
Ich kann das nicht nachvollziehen im Nachhinein. Ich weiß es nicht. Es ist einfach so. Es war wie so ein schleichender Prozess. Und es war ja schön. Also ich hatte ja das erste Mal so richtig das Gefühl, ich bin so in der Gesellschaft. Es funktioniert alles. Man ist so angekommen. Es ist ja so ein normales Gefühl. Und natürlich hat sich das ganz toll angefühlt. Eine Zeit lang. Aber es war nur ein Teil von mir, der das toll fand. Der andere hat trotzdem dagegen gearbeitet und wollte andere Dinge machen. Und ich wollte ja dann auch, ich habe 3 Monate, nachdem unser Sohn auf der Welt war, zu arbeiten angefangen. Also das wollte ich mir nicht nehmen lassen.
Es gibt aber eben diese leise Stimme in dir, die schon sagt, so ganz zufrieden, ganz glücklich bin ich nicht. Woran merkst du dann, jetzt geht's aber gerade nicht mehr gut?
Er trifft die Entscheidung, in eine andere Stadt zu gehen. Und er hat den Arbeitsvertrag unterschrieben und trifft mich dann nachmittags und sagt, so, wir ziehen nach Düsseldorf. Er hat mir damit ja jegliche Entscheidungsfreiheit, hat er mir ja weggenommen.
Es gab ja mal, Renate, du kannst es bestimmt uns auch noch ein bisschen erklären, es gab ja mal ein Gesetz bis 1977 durfte tatsächlich ein Ehemann solche Entscheidungen treffen, also konnte entscheiden, wo man als Ehepaar wohnt, ob die Frau arbeitet oder nicht. Aber wir sind ja jetzt da 40 Jahre später, in den Nullerjahren, und der nimmt sich aber das Recht raus, das zu entscheiden. Wir ziehen jetzt von München nach Düsseldorf, weil ich das so will.
Ich hatte ja ein Leben hier. Ich hatte ja einen Job. Ich hatte meine Mutter. Das wäre einfach, ich hätte das ja alles aufgeben müssen, um zwar wahrscheinlich in einem wunderschönen Haus irgendwo zu sitzen, aber ohne eigenes Leben. Und diese Vorstellung, die war dann, das war zu viel. Ich bin natürlich nicht mit.
Also irgendwo in dir drin, da war noch die rebellische, die gesagt hat, nein, ich möchte meinen eigenen Weg gehen dann. Ich gehe da nicht mit, ich mache das nicht.
Ja, aber es war schon schwierig, sich aus diesem Bild auch zu lösen, weil diese Bild, wie du auch vorhin gesagt hast, Renate, diese Bilder tragen wir so in uns. Und ich habe mich immer gefragt, warum ist mir das eigentlich so passiert? Und ich weiß sogar noch ganz krass, mein damaliger Kinderarzt, als ich dem erzählt habe, ich werde jetzt geschieden, weil mein Mann einfach nach Düsseldorf ist, der hat ernsthaft gesagt, ja, aber eine Frau muss ihrem Mann ja auch folgen. Hat ich total verdrängt.
Boah.
Und ich weiß nicht, ich habe so ein schlechtes Gewissen gehabt danach. Ich habe mir gedacht, vielleicht hat er recht. Hat er recht, habe ich alles kaputt gemacht.
Das habe ich auch sehr, sehr oft erlebt in meiner beruflichen Praxis, dass Frauen das einfach machen, dass die Entscheidung, gerade der Wegzug, ist so ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da gehen die Frauen einfach mit. Und selbst wenn Frauen schon einen super Beruf haben, die sind selbstständig und dann ziehen die mit, ist einfach auch da wiederum geschuldet diesen alten Rollenbildern, die wir einfach haben. Das BGB von 1900, das entstanden ist, das ja das absolute Patriarchat war und peu à peu erst aufgelöst wurde. Und das haben wir einfach auch noch in den Köpfen. Das haben die Männer auch in den Köpfen. Das kommt wirklich durch die Gesetzgebung. Das ist ja 1900 manifestiert worden, das Patriarchat.
Da wurde ins bürgerliche Gesetzbuch geschrieben, der Ehemann kann alles entscheiden.
Der ist für alles zuständig, der war für die Wohnung zuständig. Die Frau durfte nicht arbeiten gehen, er hat das Vermögen verwaltet. Und der Vater hatte auch die elterliche Gewalt über die Kinder. Und deswegen sind auch damals Frauen nicht aus dieser Ehe ausgebrochen. Die konnten sich auch nicht scheiden lassen, weil sie dann ihre Kinder verloren hätten. Ja, also das war wirklich von 1900 an. In dem Augenblick, wo eine Frau geheiratet hat, war sie quasi entmündigt.
Also hart muss man das sagen.
Das muss man einfach so hart sagen. Sie hatte keine Rechte mehr. Es gab auch Frauen, die damals geerbt haben, aber das Vermögen hat der Mann verwaltet. Ja, also das kommt alles nicht von ungefähr. Das muss man, wenn man sich das anschaut, wenn man sagt, warum ist es so, dann muss man das einfach sehen, dass diese Strukturen vorgegeben waren. Ja.
Da muss man in die Geschichte gucken und in die Gesetzbücher.
In die Gesetzbücher
und wie lange das
quasi festgeschrieben war. Und das war vorgegeben. Ja. 1958 haben wir das Gleichberechtigungsgesetz gehabt, das hat nichts geändert oder wenig. Und erst 1977 wurde das geändert, dass eine Frau die Zustimmung des Mannes nicht mehr braucht, wenn sie arbeitet.
Das ist doch unfassbar.
Das ist eigentlich unfassbar.
Das macht einen doch auch so wütend, weil ich mir denke, wie kann das sein, dass ich in eine Rolle gepresst werde, die ich vielleicht gar nicht will, nur weil es mir so zugeschrieben wird vom
Gesetz. Das war mit Heirat praktisch. Mit Heirat im Endeffekt waren die Frauen ja dem Mann einfach unterlegen und abhängig.
Renate, du hast dich immer wieder gegen alte Rollenmuster aufgelehnt. In den 70er Jahren, da machst du etwas, was für Frauen damals eigentlich undenkbar ist. Du studierst Jura.
Wir waren eine Handvoll Frauen im Jurastudium damals, ganz wenige Frauen. Und dann gab es einen Professor, der ganz öffentlich immer gesagt, ja, Frauen schaffen das eh nicht.
Ich könnte mir vorstellen, das hängt auch damit zusammen, dass eigentlich haben ja schon, also in der Weimarer Republik und so gab es auch Juristinnen, nur das wurde dann je unterbrochen mit der NS-Zeit. Ab 1934 durften Frauen nicht mehr Anwälte werden. Begründung, das wäre ein Einbruch in den altgeheiligten Grundsatz der Männlichkeit des Staates.
Ja, und diese Denkart war da bei vielen, es war ein älterer Professor, war bei vielen einfach auch noch da. Oder Frauen hätten ja nicht die Intelligenz, da gibt es auch so nette Sprüche drüber, dass wir einfach nicht klug genug wären zu studieren. Das hat mir eher den Ansporn gegeben, jetzt erst recht. Und bei meinem ersten Examen, mündliche Prüfung, ich war also die einzige Frau und ich bin da wirklich als Frau runtergeprüft worden, muss man sagen. Das haben nachher alle gesagt. Es war nicht einfach, aber ich habe mich gefreut, dass ich es geschafft habe.
Ja, du ziehst dieses Studium durch und du ziehst es durch, muss man auch noch dazu sagen, mit Kind. Denn noch vor dem zweiten Staatsexamen wird deine Tochter geboren.
81 wurde meine Tochter geboren. Das muss ich sagen, das war schon hart. Aber ich habe es bestanden.
Ja, eindeutig, du bist ja heute Anwältin.
Ja, ja.
Und der Vater ist ja ein Kommilitone von dir damals.
Wir haben zusammen studiert, ja.
Und 1984, da eröffnen dein Mann und du, da eröffnet ihr gemeinsam eine Kanzlei.
Das ist richtig.
In München.
Ja, er hat's Mietrecht gemacht und ich hab's Familienrecht gemacht. Und wir haben zwei Kollegen noch mitgehabt, die mit in der Kanzlei waren. Und ich habe mir das kleinste Zimmer genommen, weil ich mir gedacht habe, ach, ich als Frau.
Du hast dir
freiwillig das kleinste Zimmer genommen. Ja, war so, weil ich mal gedacht habe, die anderen arbeiten ja alle viel mehr und wie blöd. Interessanterweise war es aber dann relativ schnell so, dass ich mit meinem kleinsten Zimmer die besten Umsätze gemacht habe.
Und das hängt auch zusammen mit deinem Spezialgebiet.
Ja.
Nämlich während der Schwangerschaft, da hast du einen Kurs gemacht im Frauenzentrum München. Das ist auch so von der Frauenbewegung geprägt gewesen. Ja. So ein Ort, wo man einen Schwangerschaftskurs machen kann. Aber auch, wo auch der Frauennotruf angesiedelt ist, wo es Vorträge gibt, Kurse. Und über die Kontakte dort hast du dann viele Mandantinnen, die zu dir kommen, weil sie sich trennen, weil sie sich scheiden lassen wollen.
Mhm. Das war Mitte der 80er einfach noch absolut verpönt, dass man sich scheiden lässt. Das war andererseits die Zeit des Scheidungsbooms. Aber die Frauen haben sich das auch nicht öffentlich machen trauen. Die kamen heimlich, dass mich ja niemand sieht und mit der Post musste man aufpassen. Und ich habe dann, wie ich gesehen habe, dass da einfach so ein großer Bedarf ist, gesagt, da muss man was tun, habe dann so ein Flugblatt gemacht. Ich habe auch eine Psychologin mit dazu geholt. Diese Psychologin hat dann die Frauen einfach auch beraten. Wir haben einfach so einen offenen Treff gemacht für Frauen.
Mhm.
Und ich war absolut überrascht, wie viele Frauen da kamen. Es war wirklich rappelvoll. Und wir haben das dann wöchentlich gemacht, immer am Donnerstag, den gibt's heute noch. Das ist dann die juristische Information.
Weißt du, da war ich auch.
Ah, schön.
Da warst du auch?
Ja. Das da ist war ja ich auch. Ich finde es grandios, wirklich. Ich muss das nur sagen. Ich wusste gar nicht, dass die das sind. Das ist wirklich, es hat mir sehr geholfen.
Es wirkt auch so ein bisschen so, als hätte ich das hier eingefädelt, dass ihr, dass ihr beide heute hier sitzt. Aber ich, das
ist ja schön.
Wusste ich auch nicht. Das heißt, Michaela, du bist genau in den Verein, den Renate Mitte der 80er gegründet hat, auch selbst mal hin, um dich beraten zu lassen.
Ja, das war bei meiner zweiten Scheidung. Und einfach mal alles abklären lassen.
Das finde ich aber schön, dass du auch im Tusch warst. Ja. Ne?
Tusch, das steht für Trennung und Scheidung.
Trennung und Scheidung.
Frauen der Name, für Frauen.
Genau. Ich war als Junganwältin völlig überrascht. Also das hat mich echt überrollt. Ich habe nicht gedacht, in welchen Abhängigkeiten Frauen sind, was sie sich alles gefallen lassen.
Überrollt auch wahrscheinlich, weil du es einfach aus deinem Elternhaus.
Ich kannte das nicht.
Ganz anders kanntest. Ja, die haben ja gemeinsam das Geschäft geführt, das Textilgeschäft.
Also ich kannte das auch nicht. Die Frauen, die kennen, die wissen nicht, die sagen, ach ja, das ist unser Haus. Und dann sagen wir, okay, holen Sie mal einen Grundbuchauszug. Das ist aber das Haus des Mannes. Die wissen nicht, wie viel der Mann verdient. Die wissen eigentlich gar nichts. Und das hat mich sehr überrascht und das hat mich auch sehr beschäftigt. Und das hat mich letztendlich auch dazu bewogen, dann zu sagen, okay, wir gründen einen Verein, auch wie dieser Andrang so groß war.
Also mir hat das total geholfen. Dass ich habe mich ja geschämt dafür, dass ich eigentlich da gelandet bin, wo ich nicht hin wollte. Und wenn man dann sieht, dass man nicht alleine ist, sondern dass das ja ganz anderen Frauen und auch studierten Frauen und auch ich hatte immer im Kopf, sowas passiert nur Frauen, die nicht gebildet sind. Und ich kam mir wahnsinnig doof vor. Und dann zu merken, nee, es passiert wirklich allen. Das war einfach eine große, große Erleichterung.
Das freut mich sehr, dass du das ansprichst, mit dem Gefühl, nicht alleine zu sein. Das war das, was ich auch gemerkt habe. Wenn dann so viele Frauen kamen, wenn die sich ausgetauscht haben, dann habe ich gemerkt, ich habe das gleiche Problem wie du. Also ich bin genauso schlecht dran wie du. Ich weiß das nicht. Das nicht, dass die Frauen einfach nicht wussten, was ihre Männer so machen und verdienen. Ne?
Wusste ich auch nicht übrigens. Das war wie zu Hause. Es wurde einfach nicht drüber gesprochen. Er hatte viel und ich hatte wenig.
Es ist so rund ums Jahr 2006 und du, Michaela, du willst dich trennen. Du willst dich scheiden lassen von deinem zweiten Ehemann.
Es war eine richtig ätzende Zeit. Dieses Gefühl, nicht zu wissen, wo wohne ich dann, was passiert eigentlich. Ich konnte mir diese Wohnung natürlich alleine nicht leisten, obwohl ich natürlich immer gearbeitet habe. Aber ich bin natürlich trotzdem von der schicken Penthouse-Wohnung in eine Dreizimmerwohnung gefallen und musste wissen, wie finanziere ich das mit meinen Minijobs da. Alleinerziehend, mit zwar gutem Unterhalt, aber ich habe erstmal nichts gefunden. Und hatte dann das Glück, dass ich im Haus, wo wir gewohnt haben, Wohnung tauschen konnte. Es war natürlich großes, großes Glück.
Und das hieß ja auch, dass zum Beispiel deine Söhne können noch auf dieselbe Schule gehen.
Ja, obwohl es für die auch sehr dramatisch war. Also gerade für den Älteren, glaube ich, dieser Verlust von diesem sehr schönen, nach außen perfekten Leben dann in so einem. War schon. Auch dieses Schuldgefühl kriege ich auch nicht los. Ich weiß nicht, wie das ist, ob das viele Frauen haben. Man hat ja so viel Schuldgefühle. Den Kindern gegenüber, dem Partner gegenüber. Warum habe ich nicht dafür gesorgt, dass ich nicht in so eine Situation komme? Und das ist ein großes Versagensgefühl. Ich habe es nicht geschafft, diese Ehe zu halten.
Ich habe auch das Gefühl, dass das immer noch was mit dir macht, wenn du daran denkst. Also
macht es immer noch.
Ein bisschen Tränen in den Augen.
Ja, das ist schon.
Die sind aber auch ganz tief sitzend, diese Schuldgefühle. Und das ist einfach auch so, dass wir Frauen, ich sage jetzt wir, da schließe ich mich auch mit ein, die hatte ich auch viele, viele Jahre, wir Frauen einfach sehr schnell in diese Schuld fallen. So eine ganz typische Frauengeschichte, die ich immer wieder höre, ja, ich bin ja schuld daran.
Renate, du hast gesagt, da schließt du dich selbst auch mit ein. Also auch du kanntest diese Schuldfragen, diese gemeine Stimme, dass die auch manchmal in dir steckt. Und was ich ganz spannend finde, du bist ja in München eine Koryphäe, auch was die Rechte von Frauen angeht, was das Kämpfen dafür angeht, dass Frauen auch aus ungerechten Beziehungen, dass die da rauskommen. Und trotzdem war es auch bei dir so, dass du das lange hingenommen hast, dass dein erster Ehemann sich nicht so viel kümmert, zum Beispiel um das gemeinsame Kind.
Ja, das ist richtig. Ich habe lange natürlich in dieser Beziehung ausgeharrt, obwohl ich gemerkt habe, interessanterweise erst, wie unsere Tochter dann auf der Welt war, dass irgendwas nicht stimmt. Ich habe dann Therapie gemacht, dann wurde mir auch klar, dass ich das so, dieses System nicht weiter aufrechterhalten möchte.
Das heißt, du entscheidest dich dann, dich tatsächlich scheiden zu lassen. Mhm. Und jetzt würde man ja erwarten, erfolgreiche Anwältin, Scheidungsexpertin, du wirst jetzt so einen richtig guten Deal aushandeln.
Ich war auch damals so gestrickt, dass ich raus bin und nichts haben wollte. Ich habe auch den Unterhalt für unsere Tochter nicht eingeklagt. Also das war
aber warum nicht?
Da war ich irgendwie viel zu stolz. Ich habe gesagt, ich möchte mit dem nicht vor Gericht gehen und darum streiten. Er hat 300 D-Mark, glaube ich, bezahlt damals. Das war für sein Einkommen eigentlich viel zu wenig. Aber ich habe mal gedacht, nee, die Energie stecke ich nicht in so einen Prozess. Ich möchte mein Leben leben, mich um mein Geld kümmern. Ich kriege das Kind auch ohne ihn groß.
Irgendwie überrascht mich das, Renate, dass du ihm das hast durchgehen lassen. Also ich hätte jetzt gedacht, dass du da...
Ich würde es jetzt nicht sehen als durchgehen lassen. Das ist für mich auch finanzielle Freiheit gewesen eigentlich. Aha. Finanzielle Unabhängigkeit, dass ich sage, ich brauche keinen Rechtsstreit mit dir. Ich will das nicht. Aber es ist natürlich so, ich habe gut verdient, mir ging es finanziell gut. Ich habe es wirklich nicht gebraucht. Ja, also ich war auch finanziell unabhängig. Ich trete aber immer ein für Frauen, die es jetzt nicht schaffen. Also wenn ich finanziell unabhängig bin, dann kann ich mir das leisten, dann ist es auch eine finanzielle Freiheit. Aber wenn Frauen, die darauf angewiesen sind, finde ich, dann finde ich es eigentlich unsäglich, dass die diese Prozesse führen müssen.
Michaela, diese zweite Scheidung, die hat schon auch nochmal richtig was verändert in dir.
Ja, total.
Wie ging das weiter, auch mit Blick auf Finanzen, finanzielle Unabhängigkeit? Was gibt es da noch so für Erinnerungen, die du hast?
Naja, ich habe dann wirklich anfangen müssen zu gucken, was arbeite ich, damit ich mir halbwegs einen guten Lebensstandard halten kann. Da weiß ich noch zum Beispiel, als ich das erste Mal einen Arbeitsvertrag in der Hand hatte mit einem wirklich relevanten Gehalt, da habe ich geweint. Das ist dieses Gefühl von, jetzt kann ich es auch alleine. Also ihr könnt mich alle mal.
Aber ein tolles Gefühl, oder?
Ja, das war super. Das war das Beste. Und ich war einfach wahnsinnig stolz. Und ich weiß, ich war einfach 2 Meter größer. Ja, und das wollte ich mir dann nie wieder nehmen lassen, wirklich. Und darum kann ich das, was am Anfang gesagt wurde, dieses eigene Geld haben, ist wie Luft zum Atmen. Will ich nie, nie wieder hergeben.
Euch verbindet, dass ihr tatsächlich beide verheiratet wart, gemerkt habt, das klappt nicht und ihr habt euch scheiden lassen. Euch verbindet aber auch, dass ihr es nochmal gewagt habt. Michaela, du bist zum dritten Mal jetzt verheiratet. Was machst du heute anders als in deinen ersten beiden Ehen, was finanzielle Unabhängigkeit angeht?
Wir sind einfach jetzt sehr auf Augenhöhe. Wir verdienen recht ähnlich. Wir reden über Geld. Es ist nichts heimlich und nichts komisch. Und ich kann einfach total ich sein. Und ich habe feste Anlagen, ich investiere und ich liebe es zu sehen, wie das wächst.
Jetzt haben wir ja eine ganze Weile gesprochen. Wir sind gestartet in den Nachkriegsjahren. Wir haben gehört, wie ihr aufgebrochen seid in euer Studium, wie ihr euch verliebt habt, wie auch Ehen gescheitert sind, wie ihr Entscheidungen getroffen habt. Und ich würde euch gerne fragen, was nehmt ihr jetzt aus diesem Gespräch mit? Was nehmt ihr voneinander mit, Michaela?
Also ich glaube, was mir sehr imponiert hat, ist dieses, wie deine Familie miteinander umgegangen ist. Also dieses Gemeinschaftliche, dieses Reden, dieses alles auf den Tisch legen.
Wortwörtlich beim Sonntagsfrühstück.
Ja, beim Sonntagsfrühstück. Dieses wirklich Teil einer Familiengemeinschaft zu sein. Und ich glaube, das ist was, was ich vielleicht auch noch viel mehr kultivieren werde, auch mit meinen jetzt schon erwachsenen Kindern und noch mehr fördern. Und dass man sich halt nie die Zügel aus der Hand nehmen lässt. Ja, und dieses Sturbleiben, das habe ich mir ja so schwer anlernen müssen. Das werde ich mir auch nicht mehr wegnehmen lassen.
Was mich sehr berührt hat, ist wirklich auch deine Geschichte, wie du dich herausgeschält hast. Und ich finde es einfach toll, wie du das gemacht hast, wie du das geschafft hast. Es hat mich auch berührt und bewegt, immer wieder, wenn ich höre von Scham und Schuld. Also das, finde ich, ist ein wichtiges Thema, ja, das Frauen einfach haben, wo wir darüber hinausgehen müssen. Und diese Entwicklung, auch das Positive, dieses Mut machen, ja, also das ist wichtig, das ist für dich wichtig, das ist für Frauen wichtig. und sich nicht abhängig machen lassen, finanziell nicht abhängig sein, sich nicht unterdrücken lassen, das gehört auch dazu. Und da den Mut zu haben, den eigenen Weg zu gehen.
Lasst uns den Mut haben, den eigenen Weg zu gehen. Michaela, Renate, ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken. Es war sehr schön, euch heute hier zu Gast zu haben in unserem Studio. Und dieses Schlussplädoyer, lasst uns da gemeinsam und mutig neue Wege gehen und den eigenen Weg gehen.
Vor allem den ganz eigenen und so ein bisschen die Muster sprengen.
Ja.
Wo ist der Sprengstoff? Los geht's!
Ja!
Aus der Frauengeschichte-Community an dieser Folge mitgewirkt haben Isabel Manines, Carla Götze, Bettina aus Berlin und Marlene aus Frankfurt. Danke für eure Sprachnachrichten. Und wenn ihr auch Lust habt, euch an diesem Podcast zu beteiligen, dann schickt uns gern Sprachnachrichten per DM an den Instagram-Kanal Frauengeschichte. In der nächsten Folge geht es um Care-Arbeit. Und ich wüsste gern, habt ihr einen Tipp, wie da eine gerechte Aufteilung klappt? Und wo wir jetzt schon so viel über das Thema Finanzen gesprochen haben, habe ich noch eine Podcast-Empfehlung, die gut dazu passt. What the Wirtschaft von Deutschlandfunk Nova. Das ist ein Podcast für alle, die Lust auf Wirtschaftsthemen haben, sich aber oft denken, what the hell ist jetzt schon wieder los? Es geht um die Fragen, die schnell hinter den großen Wirtschaftsnews verschwinden und darum, wie Wirtschaft uns alle selbst betrifft. Mal geht's um Bargeld, Boomer oder die Schuldenbremse. In anderen Folgen um Pilze, Perücken und K-Pop. Neue Folgen findet ihr jeden zweiten Donnerstag in der Deutschlandfunk-App und überall, wo es Podcasts gibt. Autorinnen dieser Folge waren Magdalena Dengler und Caroline von Lozo. Redaktion Barbara Streidel und Yvonne Meyer. Dramaturgie Despina Grammaticopoulou. Produktion Flo Scheirer. Vocals Günderlein. Zu Gast waren Renate Maltri und Michaela Struck von Winz. Host bin ich, Paula Lochte. Ein Zimmer für uns allein ist eine Gemeinschaftsproduktion der Redaktionen Zündfunk und Frauengeschichte vom Bayerischen Rundfunk 2025. Empfehlt uns gern euren FreundInnen und ich hoffe, wir hören uns wieder in der nächsten Folge.